Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.
Herzlich willkommen zur vierten Episode rund um die Berge des Wahnsinns. Mit mir dabei ist der Patrick.
Hallo.
Der Frank.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Unser besonderer Gast für den Abend hat es leider nicht geschafft. Er hatte leider anderweitige Verpflichtungen. Schade, auch Markus aus Wien hat das Ganze vor kurzem beendet und hatte noch ein paar Anmerkungen zu der Kampagne. Kann er vielleicht im Kommentarbereich zurücklassen oder so. Wir gucken mal. Aber schade, wir haben es angekündigt, aber leider nicht hingekriegt. Müssen wir also mit der normalen Dreier-Expeditionsgruppe vorlieb nehmen. Aller Voraussicht nach wird das auch die letzte Episode rund um die Berge des Wahnsinns sein. Wir sind also jetzt schon im Finale angekommen und wir beschäftigen uns heute mit dem letzten Band, nämlich Der dunkle Turm, der sehr schmale 170 Seiten nur hat.
Ja, und vergleichsweise dünn.
Sehr dünn sogar zum Vergleich zum Rest. Und wir werden auch noch im Laufe des Podcasts feststellen, dass wir davon nicht alles brauchen werden.
Es wird immer besser.
Ja, das sind die guten Nachrichten.
Aber bevor wir soweit sind, sind wir ja immer noch in der Stadt der älteren Wesen. Und es gab eine Sabotage bei den Flugzeugen und Danforth ist verschwunden und vielleicht gefunden worden oder auch nicht. Und wir wissen es nicht. Aber es gibt noch eine viel schlimmere Situation, die vor dem dritten Band stattfindet, nämlich die große Entführung. Und im Buch wird eigentlich Starkweather entführt. Aber wir hatten ja schon in der allerersten Episode festgestellt, dass Starkweather vielleicht gar nicht der Sympathieträger ist hier in der Runde, richtig?
Richtig. Also ich hatte einen Spieler, der war wahrscheinlich sogar ganz froh, wenn er endlich weg wäre. Insofern habe ich das dann auch getauscht. Ich glaube, bei dir, Frank, war das auch so. Oder jemand anders wurde entführt?
Ja, bei mir wurde Moore entführt, weil Moore einfach in meiner Konstellation viel geeigneter war dafür.
Genau, bei mir auch.
Es ist natürlich schade, dass die Kampagne da an der Stelle voraussetzt, dass Starkweather entführt wird und das halt einfach so fix macht. Das ist wirklich schade, weil beide halt der Liebling sein können.
Das ist im Grunde ja auch symptomatisch für die ganze Kampagne und ganz besonders für den letzten Band, dass immer davon ausgegangen wird, dass irgendwas ganz Bestimmtes passiert und dass es keine Möglichkeit gibt, davon abzuweichen. Zumindest wird nichts offengelegt, in welche Richtung man da noch ausweichen kann.
Fairerweise muss man natürlich sagen, es ist natürlich ich bin ja selber Autor in dem Bereich. Es ist natürlich relativ schwierig, alle Eventualitäten abzudecken. Bei einer Kampagne natürlich noch ziemlich heftig. Aber es ist natürlich schade, dass man nicht so ab und an mal so ein paar Spieldesign-Ideen noch reinbringt im Sinne von, ach so, und wenn die Leute Starkweather nicht leiden können, weil der das und das gemacht hat, dann kann man ihn austauschen durch Moore oder so. Das wäre natürlich ganz cool gewesen.
Also bei uns hat sich das halt insofern auch noch, war das halt auch ganz schön, weil Moore wurde halt entführt und Starkweather als der Macher, als der Mann, ja, ist sofort los und hat gesagt, wir müssen da sofort hinterher. Und dadurch hat die Spieler natürlich auch direkt mitmotiviert und war auch direkt mit dabei, als es dann um die Verfolgung ging.
Wir haben jetzt die Situation, dass der Starkweather oder Moore entführt wird, je nachdem, wen die Gruppe lieber mag. Wie funktioniert das Ganze denn? Also was passiert und wann wird denn die Verfolgung endlich aufgenommen?
Also es läuft so, dass die älteren Wesen halt auftauchen im Lager der Expedition und halt sich das Opfer schnappen. Zwei Stück schnappen sich den und fliegen davon. Bei uns war das auch ganz schön, weil halt unsere Spieler halt aus der Ferne Moore sehen konnten und er hat halt gewunken und dann haben sie gesehen, nee, der winkt gar nicht, der zeigt in den Himmel und dann kamen halt die Wesen von dort, wo er hingezeigt hat und haben sich ihn geschnappt und sind abgehauen. Das war halt eine ganz schöne Szene. Ja, und so läuft es dann halt und dementsprechend wird dann halt auch die Verfolgung mit dem Flugzeug aufgenommen.
Genau, so ist das bei uns auch gelaufen. Die Charaktere kamen gerade aus dem Untergrund, sind gerade so den Schogoten entkommen und dann kam das bei uns als Cliffhanger am Ende eines Abenteuers und das nächste Abenteuer war dann auch das komplette Finale, quasi direkt angesetzt mit der Verfolgungsjagd.
Naja, an dieser Stelle setzt sich halt auch wieder diese Unflexibilität der Kampagne leider fort, denn die Kampagne geht erstmal davon aus, dass Starkweather entführt wird und danach dann halt die Spielergruppe die Verfolgung antritt mit dem Flugzeug. Und nicht nur das, denn Lexington sieht, wie Starkweather entführt wird und entscheidet sich dazu, die Spieler zu unterstützen und zu begleiten mit ihrem Flugzeug. Und hat natürlich dann auch noch ein paar Deutsche mit dabei. Das heißt, im Endeffekt sind zwei Flugzeuge, die einzigen beiden Flugzeuge, die die beiden Expeditionen noch haben, auf dem Weg ins Inland der Antarktis hinterher.
Darum auch umso wichtig, dass man die Anzahl der Flugzeuge im Auge behält.
Ja, die andere Voraussetzung ist natürlich, dass Lexington und die zwei deutschen Begleiter halt noch leben. Sonst können die nicht mit. Die würden halt dann das Ganze begleiten. Mit in dieses Tal mit dem dunklen Turm.
Also bei mir waren die Deutschen da auch schon tot. Deswegen fiel das bei mir auch weg. Es ist sowieso, glaube ich, an der Stelle wichtig zu entscheiden, will man tatsächlich, dass die Charaktere begleitet werden im Finale oder sollten die nicht lieber allein sein? Da hatte ich mit Frank auch im Vorfeld viel diskutiert und bei mir war es so, ich war ganz klar davon überzeugt, meine Charaktere werden diesen Schluss alleine durchstehen, weil da werden wir auch drauf eingehen. Das sind verschiedene Bereiche, die für mich wichtig waren, dass sie das eben selbst und eigenverantwortlich machen können.
Das Finale ist halt wirklich hart geskriptet, von Anfang bis zum Ende. Und die Spieler sind, wenn man die Kampagne so spielt, wie es vorgesehen ist, eigentlich nur Zuschauer. Es ist ein bisschen wie so ein 3D-Shooter, bei denen irgendwelche NSCs ständig irgendwelche Dinge tun, neben einem, während man den Schlauch entlangläuft und ab und zu mal ein Monster abschießt. Aber ständig passiert halt irgendwas, aber man kann nicht eingreifen. Diese NSCs, auf die man auch nicht schießen kann, die tun halt immer irgendwelche Dinge, die zum Teil auch sehr dumm sind. Und man guckt sich das halt so an. So läuft eigentlich das Finale.
Und geskriptet stimmt sogar. Es ist tatsächlich so, dass es nicht beschrieben wird, sondern es ist tatsächlich als Geschichte aufgeschrieben.
Deswegen ist es jetzt auch so schwer, immer genau zu sagen, was wir geändert haben, weil wir im Grunde ab dem Moment, wo man halt den Expeditionsleiter, der entführt wird, verfolgt, sind wir beide von dem Buch abgewichen. Und das ist ziemlich krass. Und warum, ist ganz klar, weil es halt wirklich so hart geskriptet ist.
Okay, dann schauen wir uns doch einfach mal an, was überhaupt passiert. Also die Charaktere sind im Flugzeug und dann geht es in Richtung eines Tals, in dem sich dann ein mächtiger Sturmwirbel befindet und in dem befindet sich dann dieser dunkle Turm. Was ist denn der dunkle Turm und was passiert denn da?
Ja, das wissen die Charaktere zuerst auch noch nicht, sehen aber, dass die älteren Wesen auf diesen Turm zufliegen und ich glaube, uns war es dann auch so, dass sie dann irgendwann auch den Sichtkontakt verloren haben, weil sonst ergibt es auch fast keinen Sinn. Die älteren Wesen wollen ja nicht, dass sie verfolgt werden. Also gehen sie davon aus, dass sie die Verfolger abgehängt haben, aber letztendlich kommen die Charaktere dann zu diesem Turm und dieser Turm ist letztendlich so, ich weiß nicht, Frank, da kannst du wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr zu sagen, der oberste Teil dieser Götterfalle.
Das ist die Steuereinheit dieser Götterfalle. Die Götterfalle ist genau. Im Grunde, das ist auch ganz schön beschrieben, ist halt ein riesiger Kreis von Bergen, die noch größer sind als die Berge des Wahnsinns. Und am Rand dieser Berge steht halt dieser Turm. Das heißt, die Spieler fliegen halt wieder auf eine gigantische Bergkette zu und davor ist halt dieses Tal mit diesem Turm. Und dieser Turm, der leuchtet auch. Oben ist immer so ein Leuchtfeuer. Ja, dass sich das Ganze um eine große Maschine handelt, wird erst später klar. Vielleicht. Ja, und das ist halt im Grunde der Ort, an dem in unserem Fall jetzt Mur gebracht wird von den älteren Wesen.
Die Flugzeuge können ja nicht in der Nähe landen. Die müssen dann irgendwo auf so einem alten See landen oder so, war es, glaube ich. Und dann hat man nochmal so einen kleinen Weg zu diesem Turm dann hin.
Ja, da ist die Kampagne auch wieder sehr, ich sag mal, gesprächig an der Stelle zu beschreiben, wo man denn da landet und was für Schwierigkeiten es dabei gibt und wie die Deutschen dann halt auch ankommen und die Lexing und dann dieses Tal auch zu beschreiben. Wobei es eigentlich, also bei mir ging es vor allem beim Leiten eher darum, halt auch einen gewissen Druck aufzubauen, weil man will ja hier jemanden retten. Es muss schnell gehen. Da hat man keine Zeit, sich da lange irgendwie alles anzugucken. Klar, natürlich, da ist dieses Tal, das beschreibt man, da sind diese Berge, der Turm, dieses funkelnde Licht, das immer wieder aufblitzt und das auch so Zeitaussetzer verursacht. Das ist auch ganz schön beschrieben. Aber diese ganzen Details zu dem Tal und so, die habe ich eigentlich gar nicht großartig ausgebreitet.
Das ist auch was, glaube ich, wo sich fast die wenigsten Spieler für interessieren würden. Also die kommen da mit dem Flugzeug an. Wir haben das auch so gemacht, dass sie relativ nah an dem Turm landen können. Und dann ist es nicht so, als ob sie aussteigen und sich erstmal umschauen und sagen, ach, es ist aber sehr schön hier. Sondern die wollen dann eben in den Turm rein, weil das ja ganz klar der Ort ist, an dem es dann weitergeht.
Es ist ja schließlich auch ein Menschenleben steht auf dem Spiel.
Genau. Ja, passenderweise, was auch für meine Runde wichtig war, ist, dass unser Pilot den Wurf bei der Landung nicht geschafft hat, sodass die Landung ein bisschen holprig war. Da haben sich die Spieler dann auch ein bisschen bei verletzt. Aber das war nicht die einzige Auswirkung, was sie nicht bemerkt haben, weil sie dann halt schnurstracks in den Turm sind, weil sie wollen ja Mur retten.
Er hat vergessen, die Bremsen ranzumachen. Ciao. Ja, dann befinden wir uns in dem Turm. Der Turm wird ja dann auch recht ausführlich beschrieben, auf so um die 30 Seiten. Ihr sagtet ja schon gerade eben, dass es doch recht geskriptet zugeht. Wie seid ihr denn damit umgegangen? Man liest das Ganze natürlich durch. Als Spieler hat man natürlich einen wachen Geist und geht mit gesundem Menschenverstand ran. Manche Sachen werden eben ein bisschen geändert. Wie habt ihr das gemacht? Wie lief es dann anschließend? Aber gucken wir erstmal, wir sind erst im Turm und dann, was tue ich denn da am besten als Spielleiter?
Also ich bin beim Lesen da eher mit Wut rangegangen mittlerweile und hab das gelesen, hab mir parallel Stichpunkte gemacht bei den Punkten, wo ich dachte, okay, das ist jetzt vielleicht gar nicht so schlecht. Allerdings ist mir aufgefallen, am Ende ist das hier im Grunde ein vertikaler Dungeon. Das heißt, die Charaktere kommen unten rein und arbeiten sich langsam bis zum Endgegner hoch vor. Und wenn's schon ein sogar ja realer Schlauch ist, dann kann ich den ja auch dramaturgisch korrekt anlegen. Und das ist es halt eben auch nicht in dieser Vorgeschichte. Sondern es ist teilweise, wird's abgebremst, sollen die Spieler teilweise die Wandfriese lesen, weil da im Grunde erklärt wird, was sie dann im Finale zu tun haben. Und deswegen habe ich gesagt, das ist völliger Quatsch. Ich überlege mir das im Grunde komplett selbst. Ich orientiere mich grob daran, dass es im großen Kontext keinen Blödsinn mehr gibt. Aber ich mache das so, dass meine Spieler zum Schluss sagen, jawohl, das war jetzt mal ein cooler Turm.
Der Turm ist halt völlig kaputt beschrieben. Also es ist eine schöne Geschichte zu lesen und das ist das Problem. Bei jedem Raum, der da vorkommt, an dem man sich da so hochhangelt, gibt es eine Beschreibung, die aber immer in einem Prosatext beschrieben ist und auch wie eine Geschichte geschrieben ist, wenn die Deutschen...
mit wörtlicher Rede.
Ja, mit wörtlicher Rede und Handlungen der NSCs. Also im Endeffekt, jetzt mal ganz, ganz platt gesagt, die Spieler könnten dort landen mit dem Flugzeug und könnten sagen, dass Lexington und die Deutschen jetzt in den Turm gehen, die könnten draußen warten, alles würde so passieren, wie es hier in der Geschichte steht. Dann würde Lexington diese Maschine kaputt machen und dann würden die alle rausgerannt kommen und würden gucken, dass sie wieder Land gewinnen. Und der Spieler wüsste genau, was wo passiert. Ich muss mal vorlesen, damit man ein Gefühl dafür hat, ja? Die Beschreibung der Zentralkammer, da geht's dann los. Da ist es, genau dieser Raum. Und sehen Sie die Friese? Meyer jubelte. Noch immer sprach er leise, doch seine Stimme bebte vor Begeisterung. Das Podest mit den Kristallen ist nicht mehr da, aber da, genau da muss es gewesen sein. Und schauen Sie hier, die zwei Bögen mit den Ranken, ganz ohne Zweifel, das ist genau der Raum, den Pim beschrieben hat. Und da haben wir schon direkt zwei Sachen in einen, ja? Die sind ständig Beschreibungen in wörtlicher Rede, die sind nicht in Stichwortarten oder in kurzen, prägnanten Beschreibungen irgendwie die Räume beschrieben, sondern in der Beschreibung, wie diese NSCs das wahrnehmen. Und, das ist das andere große Ding, der Pym-Text, dass der das Finale spoilert, das haben wir ja schon beim letzten Mal gesagt. So, selbst wenn die Spieler den nicht gelesen haben, hat man hier dann noch den Meier, also diesen Deutschen, der den Pym-Text kennt, der alle Nasen lang den Leuten auf die Nase binden muss, dass Pym das alles schon beschrieben hat. Also es ist großartig. Bei uns lief es wirklich auch so, einer meiner Spieler hat es gelesen und der hat dann auch schon gesagt, im nächsten Raum, da müssten irgendwelche Kristalle sein. Und dann war es auch so. Also das ist wirklich, wirklich echt anstrengend, sich da die Informationen da rauszuziehen, ja, und dann werden halt auch wirklich komplette Handlungen von diesen Charakteren, von den NSCs beschrieben. Das macht es echt schwierig.
Dabei ist das Setting ja eigentlich ganz geil, in einer Göttermaschine zu sein und ne, am Ende stellt man dann fest, was das überhaupt ist, das Ganze. Das ist ja eigentlich vom Konzept her sehr cool. Wie mache ich es denn jetzt auch am Spieltisch toll?
Ja, absolut. Ich habe mir zum Beispiel überlegt, okay, was könnte ich denn für auch gruselige Situationen erschaffen? Und dann ging es eben darum, irgendwie muss man ja da hochkommen. Und es ist sowas wie eine Rampe beschrieben, aber ich habe mir überlegt, einer meiner Spieler hatte auch Höhenangst, dann muss diese Rampe eben spiralförmig in der Mitte des Turms im Dunkeln nach oben führen. Und dann gab es natürlich auch eine Situation, wo sie Geschicklichkeit würfeln mussten und dann ist auch jemand ausgerutscht und wurde dann gerade noch so an der Hand gefangen und wieder hochgezogen auf die Rampe. Und das sind eben Sachen, die kamen da nicht vor in dem Buch. Sowas wurde nicht angeregt, sondern eben lieber noch zwei Seiten Friesebeschreibung.
Ja, die Friesebeschreibungen sind auch toll. Also das Finale, der Turm, der ist mehr oder weniger komplex, wie das funktioniert. Eventuell hat sich den Spielern da an der Stelle noch nicht erschlossen, wofür das Ganze hier eigentlich ist und was das alles soll. Aber dafür hat die Kampagne zwei Lösungsansätze. Da gibt es einmal diese ganzen Friese, die im Grunde nochmal ganz genau erklären, was das für ein Turm ist, warum der gebaut wurde, wie der funktioniert. Das ist eine komplette Anleitung für diesen Turm.
Ja, die
Gebrauchsanweisung für den Turm, die auch über anderthalb Seiten oder zwei Seiten, ich weiß es nicht mehr genau, mit Geschichte der älteren Wesen nochmal beschrieben wird, als hätten die Spieler Zeit, da großartig irgendwelche Friesen und Fresken zu lesen. Also ganz ehrlich, ich habe das viel steriler auch gehalten, habe gar nicht gesagt, dass da so viele Friese sind. Und das auch viel knapper gehalten an der Stelle. Und das andere ist halt dieser stumme Zeuge, den es da noch gibt. Das ist im Grunde ein Spielercharakter, der völlig rausgenommen wird, indem er halt irgendwie einen dummen Moment an einem Kristall fasst. Dann wird er halt rausgenommen und der Spielleiter, so ist es in der Kampagne vorgesehen, nimmt sich den Spieler und erklärt ihm dann so die Hintergründe und die Informationen zu dem Turm und dem Finale. Und sagt ihn aber auch so, ab jetzt bist du auf den Abstellgleis, denn du kannst dich nicht mehr mit verständlichen Worten und Gesten irgendwie ausdrücken. Ja, du bist jetzt der stumme Zeuge.
Ja, also völlig sinnvoll.
Ist völlig sinnvoll. Er weiß jetzt im Grunde alles, aber er darf jetzt nur noch erstmal mitgehen und ist halt irgendwie völlig verstört und nicht mehr zu gebrauchen und eigentlich nur ein Klotz am Bein. Sinnvoll agierende Gruppe würde jetzt wahrscheinlich sagen, pass mal auf, wir nehmen dich mit nach draußen. Hier drin bist du uns nur eine Last. Aber okay, der geht dann halt mit. Und am Ende, im Finale, gibt es dann so den Zeitmoment X. Ab dem Moment darf der Spieler dann irgendwelche Mana-Würfe machen, glaube ich, um wieder bei Sinn zu kommen und dann den Plot zu erklären, falls die Spieler es immer noch nicht geschnallt haben.
Gibt's denn eine Alternative? Also kann man den irgendwie anders benutzen?
Ja, völlig. Erstmal lässt man den stummen Zeugen raus. Das ist mein Tipp. Und dann gibt's ja im Grunde eine Alternative. Also ich hatte das Glück, dass einer meiner Spieler, der Charakter des Spielers, in dieser Zeitreise, die wir bei der letzten Folge schon besprochen hatten, dieses Stückchen dieses älteren Gottes in der Vergangenheit angefasst hat. Und seitdem hat sich so eine Art Verbindung aufgebaut zu diesem Gott, der da gefangen ist. Und je näher sie diesem Gott kommen, umso mehr dringt er auch in seinen Geist ein. Das heißt, er hat immer wieder rudimentär auf einmal, sage ich mal, helle Momente, wo er versteht, dass dieses Ding sich gegen Ketten wirft. Das heißt, ihnen wurde schon klar, okay, hier ist irgendwas eingesperrt und wo wir gerade sind, das sieht jetzt nicht sehr normal aus. Das sieht vielleicht tatsächlich aus wie, weiß ich nicht, ich glaube, sie haben es als Computer oder Prozessor irgendwie wahrgenommen. Und so kann man das ja so ein bisschen diffus einfach durchgucken lassen. Also das hat großartig funktioniert bei uns. Das muss man nicht alles in langen, langen Texten ausführen, glaube ich. Das nimmt viel zu viel Spannung und eigene Fantasie weg.
Aber du hattest ihn benutzt, Frank? Oder?
Ich habe ihn benutzt, als einer den berührt hat. Also ich habe es wirklich ganz knapp gehalten. Ich habe ihn nicht erklärt, was hier eigentlich alles passiert. Ich habe ihn nur nochmal, das war bei mir zufälligerweise auch derselbe Spieler, der halt in dieser Zeitreise das Wesen angefasst hat. Das ist wirklich ein guter Zufall. Nee, ist echt, der Spieler hat aus eigenem Antrieb das angefasst. Hat dann halt auch irgendwie so einen kurzen Schock gehabt und hat in so einer Vision dann festgestellt, dass hier dieses große Wesen, das er ja schon mal wahrgenommen hat, wieder da ist und es ist hier und es ist froh darüber, dass sie hier sind. Das hat ihn dann ziemlich beunruhigt, also zumindest ihn, aber er wusste immer noch nicht so ganz, was hier eigentlich läuft. Ja, aber das hat im Grunde gereicht, um halt eine gewisse Stimmung zu erzeugen und halt auch ein bisschen Informationen rüberwachsen zu lassen, ohne jetzt den ganzen Turm zu erklären. Man muss den Turm eigentlich nicht erklären. Die Kampagne will diesen Turm erklären, ja, über diese Friese und über diesen stummen Zeugen, spätestens im Finale, damit die Spieler wissen, worum es geht, aber das muss man gar nicht.
Ich finde auch, das ist halbwegs selbsterklärend. Also wir können ja ganz kurz ein ganz kleines bisschen ins Detail gehen. Die Spieler kommen irgendwann in den Bereich des Turms, in dem eine kristalline Struktur um sie herum aufgebaut ist, die auch ganz eindeutig irgendwie von irgendeinem Energiefluss durchzogen ist. Und das ist quasi tatsächlich sowas Ähnliches wie ein Prozessor, also beziehungsweise wie eine Sicherung für diese ganze Maschine. Und ich habe schon auch überlegt, da könnte jemand dran fassen, nur hätte ich es dann wahrscheinlich eben nicht so gelöst, dass er dann auf einmal die komplette Eingebung bekommt, sondern das wäre wahrscheinlich mit sehr viel Stabilitätsverlust einhergegangen. Und ich hatte das Glück, wir hatten drei Spieler und einer der drei konnte beim Finale nicht. Das heißt, wir hatten einen Charakter, der einfach mitgelaufen ist. Und den habe ich als erstes an diese Kristalle fassen lassen und der hat einfach wortlos seine Pistole gezückt und hat sich erschossen. Und das haben die anderen gesehen.
Damit ist die Stimmung auch gesetzt.
Und da war klar, okay, besser nicht dran fassen.
ist besser. Ja.
Ich weiß es nicht, also das hat auf jeden Fall zur Atmosphäre ganz schön beigetragen dann.
Was man halt auch ganz gut klar machen kann, das ist auch so, wie der Turm beschrieben ist, ist halt irgendwie klar, dass der Turm einen Defekt hat. Ja, da sind diese kristallinen Strukturen und später geht das alles in so ein Pflanzengewirr über, die sich mit diesen Kristallen zusammen vereinen und die zusammenhalten und da drinnen irgendwie wachsen und alles ganz eklig auch beschrieben. Also man sollte sich diese Beschreibungstexte, die wirklich anstrengend sind zu lesen, wenn man das als Werkzeug betrachtet, trotzdem nehmen und mal durchlesen und sich da Notizen zu machen, weil da sind schon so ein paar nette Sachen drin. Das ist auf jeden Fall eine Info, die mir wichtig ist, weil das schon eine Menge vermitteln kann. Allein durch die Beschreibung von diesem Turm kann man schon den Spielern eine Menge vermitteln. Hier ist irgendwie eine Maschine oder irgendwie das Ding hat eine Funktion, es ist aber kaputt, es wurde aber anscheinend irgendwie repariert oder es wurde manipuliert. Das ist nicht ganz klar, aber es funktioniert alles. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, das haben wir auch noch gar nicht gesagt. Also eigentlich ist der ganze Turm dazu da, halt als Steuerzentrale für diese Götterfalle. Der ist halt im Laufe der Zeit ziemlich kaputt gegangen und die älteren Wesen halten den jetzt halt in Stand.
Als Setting klingt das alles großartig. Also ist eben genau, so die Richtung, die mich auch selbst interessieren würde. Jetzt ist es aber so, die Maschine führt ja dann unweigerlich zum Finale und jetzt egal, ob jetzt noch wie viele Spielercharaktere sozusagen mit an Bord sind, das Finale habt ihr ja dann auch nochmal richtig angepasst. Das führt ja dann zu einem sehr besonderen Raum, in dem merkwürdige Dinge sind, die gebraucht werden, damit die Maschine überhaupt weiterhin funktioniert.
Das ist ganz schön. Ich kann dir vielleicht gerade mal kurz sagen, wie die Kampagne vorsieht, wie es läuft. Also weit oben erreicht man einen Raum, der ja im Grunde auch wieder so ein Gewirr aus diesen schon beschriebenen Kristallen und diesem Dschungel ist und der auch so pulsiert, ja, und so ölige Flüssigkeit absondert und so, alles ganz eklig. Und die Spieler können dann entweder weiter nach oben gehen, allerdings hören die oben auch Geräusche, denn da sind irgendwie gerade ältere Wesen diesen Garten am Pflegen und Reparieren. Aber sie könnten sich auch diesen Weg durch den Dschungel bahnen und finden dann sozusagen das Zentrum dieses Ganzen. Das ist eine große Maschine, oder ja, nein, das ist keine Maschine, es ist ein Ungetüm, das aus zahlreichen Schädeln und diesen Pflanzen besteht. Diese ganzen Schädel, das sind sowohl Vogelschädel und Pinguine und alles mögliche an irgendwelchen an Viechern, aber halt auch Menschenschädel. Darunter hat auch der vermisste Dr. Greeny und halt der vermisste Professor Moore oder Starkweather, je nachdem. Und in der Kampagne ist es dann so vorgesehen, dass die Lexington dahin geht und sagt, um Gottes Willen, der arme Starkweather, ich habe ihn doch gar nicht so sehr gehasst. Eigentlich habe ich ihn ja geliebt, ja, so ungefähr. Den kann ich ja nicht hier lassen. Der braucht ein vernünftiges Begräbnis und reißt den Kopf raus aus der Maschine. Dadurch wird die Maschine beschädigt, der Turm wird instabil. Dann wacht der stumme Zeuge auf und kann erklären, was passiert ist. Die älteren Wesen kommen und es kommt zum Kampf. Währenddessen fliehen Deutschen und Lexington aus dem Turm. Ja, das passiert. Das ist Fakt. Während die Spieler irgendwie versuchen, entweder zu fliehen oder zu kämpfen oder was auch immer. Dazwischen gibt es immer wieder so Erdbeben. Allerspätestens jetzt darf der stumme Zeuge erklären, dass das gerade ein schrecklicher Fehler war und dass die Maschine kaputt ist und dass der Kopf da wieder rein muss. Dass man einen neuen Kopf braucht, sagt sie. Und dann müssen die Expeditionsteilnehmer auswählen, wer sich von ihnen opfert, um die Maschine zu reparieren, weil man hat ja keinen Kopf. Die Deutschen sind gerade abgehauen und die Lexington auch. Man ist jetzt allein da in dem Turm. Mit den älteren Wesen eventuell noch. Und ja, die Deutschen hauen mit einem der Flugzeuge ab, die Spieler reparieren den Turm und fliegen mit den anderen Überlebenden mit dem zweiten Flugzeug zurück in die Stadt. Das ist die...
In den Sonnenuntergang.
Nein, dann ist die Kampagne ja noch nicht zu Ende. Aber das ist das Finale, so wie es vorgesehen ist. So, und ich glaube, jetzt ist es auch ungefähr klar, woran ich mich da störe, oder?
Patrick, wie habt ihr das denn gespielt am Ende?
Ja, ganz anders. Erstens hatten wir ja keine NSCs dabei. Also wir hatten nur zwei Charaktere, die letztendlich oben diesem Schädelwesen gegenüberstanden und sahen dann eben auch den Kopf von Moore in dem Fall, weil bei uns ja Moore entführt wurde, der dann auch noch offensichtlich mehr oder weniger am Leben war und auch irgendwie, ich glaube, mit den Lippen irgendwie helft mir oder nee, besser genau, tötet mich geformt hat. Und ja, einer meiner Spieler oder der Charakter, das man muss es ja trennen, das ist ja sehr wichtig, zog den Kopf dann auch raus und in dem Moment fielen dann auch schon die ersten Blätter dieser Pflanzen. Also man konnte dann sehr schön beschreiben, dass jetzt irgendwie ein Verfall angefangen hat. Ein paar dieser kristallinen Strukturen haben angefangen zu bröckeln und irgendwie haben sie gemerkt, okay, das ist jetzt auch nicht gut. Und ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, auf jeden Fall, dieser Spieler hat dann auch irgendwie versucht, tiefer in dieses Wesen irgendwie reinzufassen. Es kann auch sein, dass das war, als er den Kopf von Moore rausgezogen hat, war aber stabilitätspunktemäßig schon so weit unten, dass das war viel zu viel für ihn und er hat dann tatsächlich den Hals aufgeschnitten und hat sich umgebracht. Und da stand der eine Spieler allein da. Das war auch ein toller Moment. In dieser langsam bröckelnden Götterfalle in dem Turm ganz oben. Alle anderen tot oder nicht da. Und ich glaube, es war auch so, dass ein Schogote ihm unten die Rampen nach oben gefolgt war und dann in einer Ebene unter ihm auf ihn gewartet hatte, weil die letzte Rampe dann doch zu klein war für den Schogoten. Letztendlich mehr oder weniger hat es bei uns auch geendet. Also wir hatten auch keine älteren Wesen mehr zum Schluss, sondern es war nur diese Erkenntnis, okay, wir haben jetzt tatsächlich was kaputt gemacht, was eventuell die ganze Welt gerettet hat. Also ich habe dann auch zum Schluss eben Schlaglichter gebracht, wie dann zum Beispiel eine riesige Flutwelle auch auf Neuengland zurollt und die großen Berge langsam in sich zusammenbrechen und das war sehr schön.
Wahrscheinlich kein besseres Ende für eine Cthulhu-Kampagne.
Ja, genau, das ist vielleicht auch das Problem, weil eigentlich im Buch ist das ja alles ganz anders. Da wird davon ausgegangen, sie kriegen das schon hin irgendwie und dann kommen tatsächlich noch, ich glaube, zwei oder sogar drei Abenteuer. Also da wird auch noch die Heimreise ausgespielt. Mhm. Aber ich dachte mir, es muss doch im Desaster enden. Es muss schrecklich sein. Ich habe auch ganz fürchterlich traurige Musik rausgesucht für den Schluss. Und der Charakter hat sich dann in so einen seitlich offenen Bereich des Turms gesetzt, hat sich den Sonnenaufgang angesehen und hat während der Afroa die letzten Tagebucheinträge verfasst. Das war schön.
Bei uns lief das ein bisschen anders. Bei uns lief es halt auch darauf hinaus, dass einer der Spieler den Kopf dann rausgezogen hat, aus eigenem Antrieb. Das ist halt auch ganz spannend, weil mal angenommen, kein Spieler würde hier den Kopf anrühren und alle sehen diese Maschine und diesen ganzen, ja, dieses Ungetüm und diesen Dschungel und den ganzen Müll da. Und wenn die sich entscheiden würden, jetzt einfach den Turm zu verlassen und zurückzufliegen, gäbe es überhaupt gar kein Problem. Das ist auch noch ein Punkt, ja. Weil die älteren Wesen, die halten die Maschine in Stand, die halten das alles in Betrieb, der Gott ist eingefangen, es geht nichts kaputt, alles ist im Griff. Das wäre so das Worst-Case-Szenario für ein Abenteuerfinale. Ja, aber das würde funktionieren, ganz ehrlich. Und wenn meine Spieler das so gemacht hätten, dann hätte ich die damit auch durchgehen lassen.
Und dann kannst du vor allem auch noch 3 Abenteuer spielen.
Dann könnte man auch noch 3 Abenteuer spielen. Das kommt auch noch dazu, richtig. Die ja auch noch in dem Band drin sind. Ist aber ähnlich wie Patrick gehalten. Also einer meiner Spieler hat dann halt den Kopf rausgezogen und dann ging das Ganze dann halt auch los. Es kam zu einer Auseinandersetzung mit den älteren Wesen. Dabei sind dann auch einige zu Schaden gekommen. Starkweather ist völlig an den Rad gedreht, ist völlig kaputt gegangen, hat seinen Verstand verloren. Und die Wesen haben irgendwann von den Spielern abgelassen und die Spieler haben gemerkt, okay, die versuchen das irgendwie wieder zu reparieren oder so und die wollen aber auch irgendwie uns haben und irgendwie hat sich dann auch rausgestellt, okay, die brauchen den Kopf und dann haben sie den Kopf von Moore wieder hingeworfen in der Hoffnung, dass sie damit das wieder reparieren können. Die haben den dann aber einfach nur weggekickt. Den Kopf, so von wegen, den können wir nicht mehr gebrauchen und sind dann wieder auf die zu. Und dann haben sie ihn im Grunde Starkweather ausgeliefert. Sich dann, ja, den haben sie dann geopfert, den haben sie dann ja auseinandergenommen und seinen Kopf dann doch da reingepackt, so wie es die Kampagne auch vorsieht. Und einer der Spieler hat sich da auch noch selber geopfert, weil der völlig den Verstand verloren hatte und meinte, das wäre das Richtige, dies zu tun. Und auch die anderen Spieler hielten es für die richtige Idee, dies zu tun. Während die Wesen dann halt und die Schukoten damit beschäftigt waren, diese beiden Körper halt vorzubereiten, das ist auch super schön beschrieben, wie eklig das ist. Und also auch hier wieder auf jeden Fall lesen an der Stelle. Ja, nicht sagen, ja, die haben gesagt, das Finale ist doof, das lese ich nicht. Auf jeden Fall.
Man kann das alles als Ideenpool
benutzen. Man muss das als Ideenpool benutzen und sich Notizen machen beim Lesen. Aber auf jeden Fall sind die beiden dann abgehauen, meine Spieler, kamen zurück zum Flugzeug und wie ich ja schon gesagt habe, die Pilotenprobe ist leider gescheitert und dann kamen sie am Flugzeug an und sahen eine riesige Kerosinpfütze. Und dementsprechend habe ich dann halt auch am Ende mit so ein paar Schlaglichtern halt geendet, die dann aber positiv waren, weil die Wesen konnten ja die Maschine wieder reparieren. Dann ging es halt darum, wie halt die Expedition zurückkehrt, die Lexington kehrt zurück. Und alles ist ganz traurig, weil es so viele Opfer gab. Und es gibt dann halt einen Nachruf an die Spielercharaktere, die ja auch alle dann verstorben sind wahrscheinlich oder ja vermisst werden. Die Lexington gründet irgendwie eine Stiftung zum Schutz und Unantastbarkeit der Antarktis und solche Dinge. Ja, und dann aber auch noch am Ende, dass die deutschen Schiffe die Antarktisküste erreichen. Dann am Ende sieht man halt 2 erfrorene Männer in Polarparkern, die um so einen sternförmigen Stein herumkauern. Also es war dann so im Grunde unser Ende. Aber es war halt am Ende, sie haben im Grunde die Welt gerettet, im Gegensatz zu Patricks Gruppe, die das nicht hingekriegt hat.
Und Erde zerstört.
Und somit war halt auch der ganze Rest des Buches für mich dann egal. Wobei im Grunde schon von Anfang an vorauszusehen war, für mich, als ich das gelesen habe, so nach dem Turm kommt eigentlich nichts mehr. Weil das ist das große Finale. Im Endeffekt kann man es vergleichen mit dem Herr der Ringe. Ja, da ist am Ende auch, die Hobbits werfen den Ring ins Feuer und dann ist der Film eigentlich zu Ende. Wenn man das Buch jetzt aber in die Hand nimmt, dann gibt es ja noch die Rückreise und dann wird noch das Auenland befreit. Ja, von Saruman. Das wirkt so ein bisschen wie hinten dran geklatscht. Das finden viele Leute sehr gut. Und es ist auch nett zu lesen, aber für so ein Abenteuer ist das einfach voll...
Das Problem ist einfach, was willst du noch draufsetzen, nachdem du eine Maschine gesehen hast, die einen Gott fesselt? Da ist einfach nur noch schwer ranzukommen.
Ja, alles danach ist im Grunde nur noch so Geplänkel eigentlich.
Wobei das ja gar nicht so schlecht sein soll. Das Abenteuer, wo man das deutsche Lager untersucht, ist ja dann so ähnlich wie das Ding von John Carpenter.
Ja, genau.
Klingt ja schon
das
nicht
ist,
schlecht.
Das ist auch, das ist
ich,
auch
ich mag das Ding.
Von dem Kampagnenaufbau ist es eigentlich total spannend, weil die Spieler sich eigentlich am Ende entscheiden können, fahren wir mit der Gabrielle und mit unseren Expeditionsteilnehmern halt jetzt zurück nach New York oder folgen wir der Einladung der Deutschen ihr Lager. Das Problem an der Stelle ist wieder, dass damit man den Deutschen folgen kann, muss im Grunde die Kampagne wieder so gelaufen sein, wie es vorgesehen ist. Ja? Wenn da irgendwo gestorben sind oder wenn irgendwelche Dinge passieren, die nicht so vorgesehen sind in der Kampagne, dann geht das Finale nicht mehr, dann bricht das ganze Konstrukt in sich zusammen. Aber es ist trotzdem ganz interessant, dass es hier 2 alternative Wege gibt. Also entweder folgt man der Einladung der Deutschen in ihr Lager und hat dieses The Thing-Abenteuer, das wirklich ganz nett zu lesen ist. Ich habe es jetzt nicht mehr so gut in Erinnerung, weil ist schon eine Weile her. Oder man hat halt ein Abenteuer auf der Gabrielle, auf dem Schiff, das so also ein bisschen wie Alien ist, vergleichsweise, wo halt an beiden Stellen halt noch Reste von dieser Gottheit schlummern und darauf warten, ja, sich auszubreiten wie so eine Seuche. und halt auch eine Bedrohung für den Rest der Menschheit darstellen. Das ist eigentlich ganz cool, aber nach dem Finale eigentlich alles nur noch Geplänkel.
Ich meine, man kann sich's ja trotzdem mal durchlesen. Vielleicht gibt's ja Gruppen, die stehen auf sowas und da ist das überhaupt nicht dramaturgisch falsch, danach noch was zu spielen. Und dafür ist es ja gut.
Ja, gerade wenn das Finale, so wie man das dann in seiner Gruppe spielt, das zulässt, ja, es kommt ein bisschen darauf an, wie es ausgeht, dann kann man das sicherlich auch noch einbauen.
Dann ist das nochmal der Absacker.
Ja, genau, als Absacker. Oder man kann das vielleicht auch einfach als, wenn jemand nicht die ganze Kampagne spielen will oder so, sondern einfach nur ein nettes Abenteuer sucht und das Buch zur Verfügung hat, dann kann man sich den Deutschland-Teil am Ende vielleicht auch mal angucken. Da kann man sicherlich auch ein Einzelabenteuer draus bauen.
Im Gegensatz zu so einer Fantasy-Geschichte ist das Problem natürlich bei Horror, dass du dann am Ende nicht den Charakter zeigen sollst, wie er irgendwie gewachsen ist. Ne? Wenn die Hobbits ins Auenland zurückkehren, sind die gewachsen und können eben mit ihren Problemen fertig werden. Ne? Also sie hatten die Heldenreise hinter sich. Bei Horror und gerade bei Lovecraft und Horror sollten die ja eben überhaupt nichts mehr hinkriegen, weil die eben mit dem konfrontiert wurden, was unbeschreiblich ist. Und dann sind sie im Grunde durch. Wenn die Charaktere zurückkehren, werden die kein schönes Leben führen am Ende. Weil die immer wissen, da gibt's eine Maschine, die funktioniert mit Köpfen. Und wenn da nicht genug Köpfe drin sind, geht die Welt unter.
Ja, stimmt. Ich habe einen Spieler, der hat das mal bemängelt, dass es bei Cthulhu ja keine Entwicklung gibt. Aber es gibt ja eine, nach unten.
Ja.
Korrekt. Und das ist ja auch bewusst so designt. Ja, und das ist gut so. Das ist eine gute Sache. Ja, bevor wir zum abschließenden Fazit kommen, hatten wir ja in der letzten Episode darum gebeten, wenn irgendwelche noch Fragen vorhanden sind, dass wir die Fragen jetzt auch noch beantworten können. Und es kamen tatsächlich ein paar Fragen. Unter anderem kam die Frage von Case Undefined aus dem Cthulhu-Forum, wie es denn ausschaut, wenn man eben Verlust und Versagen in diese Kampagne einbaut. Das heißt also, wenn man anfängt zu überlegen, dass die Frachtlisten nicht korrekt durchgearbeitet wurden und so, dass man dann eben auch mit einem Teil der Ausrüstung zurechtkommt, muss, die dann eben falsch gepackt wurde. Jetzt ist die Frage, wir haben ja eine Situation und eine Umgebung, die ohnehin schon sehr lebensfeindlich ist. Wird das Ganze nicht dann noch unberechenbarer für die Charaktere, weil sie eben dann in einer Situation sind, die ohnehin schon schlimm ist und dann noch viel schlimmer ist, weil sie eben vergessen haben, Sardinen mitzunehmen und nur Sardinenöl dabei
haben? Also für mich ist das ganz einfach. wenn die Entscheidungen der Spieler keine Konsequenzen haben, sind sie egal. So. Und in diesem Fall sind sie egal. Diese ganze Prüfung der Frachtlisten ist so, wie es geschrieben ist, ist egal. Dass der Treibstoff verloren geht, ist nur ein Mittel zum Zweck, um zu sagen, oh, wir müssen mit der Lexington das zusammenlegen, die Expedition. Und andere Dinge halt auch. Also es ist alles im Grunde egal. Es ist halt viel spannender, wenn man halt guckt, okay, die Spieler sind selbst für ihren Kram verantwortlich. Und wenn die halt an irgendwelchen Stellen halt scheitern oder sich nicht vernünftig vorbereiten, dann wird es halt schwieriger. Punkt. Ja, und das ist auch spannend. Wie arrangieren die sich damit? Wie gehen die mit diesen Problemen um, die auf einmal haben? Das wird aber in der Kampagne so richtig gar nicht mitgegeben. Da sehe ich also eigentlich kein Problem, wenn man das vernünftig angehen würde oder halt vernünftig angeht, wenn man da ein bisschen dran rumschraubt. Da sehe ich auch eine Menge Potenzial in dieser Kampagne, nur leider wird da einem nichts für mitgeliefert. Dadurch wirkt es so, dass, wenn man das jetzt noch macht, das Ganze unglaublich tödlich und gefährlich wird. Ja klar, das ist sicher so, aber grundsätzlich.
Ja, aber das ist halt das Risiko. Das ist, finde ich, auch okay. Deswegen habe ich ja auch gesagt, es gibt eben auch nur einen Charakter für jeden Spieler. Sollte der sterben, überlegen wir uns was.
Ja, genau.
Aber nicht, dass da von vornherein davon ausgegangen wird, ach naja, so schlimm ist das ja schon nicht. Es ist halt einfach mal eine Expedition zur Antarktis.
Ja, wenn es da
scheiße läuft, dann ist die Scheiße halt echt am Dampfen.
Ja, wenn die in der Stadt
irgendjemand holt
wenn uns die in der Stadt raus. Keine Munition für ihre Gewehre haben, ja, dann haben die halt keine Munition für ihre Gewehre, ja, dann haben die halt ein Problem. Mhm. So, ja klar, dadurch wird es tödlicher, dann müssen die halt vorsichtiger sein. Und wenn am Ende die Welt untergeht, geht die Welt halt unter. Also ich sehe da jetzt nicht so das Problem.
Ich meine, man muss vielleicht fair sein. Man darf jetzt vielleicht nicht sagen, okay, ihr habt jetzt bei den Frachtlisten so viel Scheiße gebaut, dass ihr jetzt einfach verhungert.
Nein, man soll das also, schon clever aufbauen, das sag ich ja.
Ja, ja.
Man kann ja auch immer noch ein bisschen das abfedern, weil es gibt ja noch die Lexington und die Deutschen. Also dann ist, auch wenn irgendwie die überhaupt keinerlei Idee haben und wir sind ja auch keine Expeditionsleute, ne? Und dann kann man immer sagen, ja, aber ich bin ja ein versierter Expeditionsleiter als Beruf. Ein guter Expeditionsleiter müsste das doch wissen, dass er die Sachen durchgeht und so. Ne?
Ja.
Naja. Ich würde das auch genauso machen. Ich würde einfach gewisse Situationen nehmen und dann einfach Entscheidungen treffen lassen. Will ich schnell sein und ein bisschen nachlässig bei der Ausrüstung. Dann bin ich aber auch als Erster da und habe eben wirklich noch Vorteile gegenüber den anderen.
Ja, genau.
Es also muss halt dann auch Vorteile geben. Klar, also es ist nicht nur, dass es immer nur negative Konsequenzen gibt. Wenn ich schneller bin, dann kriege ich vielleicht einen besseren Platz oder kann mein Lager noch bei gutem Wetter aufbauen, während die anderen, die später ankommen, schlechtes Wetter haben. Also dann sollte man schon irgendwo das ein bisschen abwägen. Ja, dafür sind halt die Listen nicht so gut kontrolliert. Also das ist halt Arbeit, sich darüber Gedanken zu machen und sowas ein bisschen auszuarbeiten.
Wie schaut's denn aus, selber Fragesteller, wie schaut's denn aus, wenn die gesamte Gruppe stirbt und kann ich dann die Deutschen, die Leute übernehmen lassen oder ist das keine Option?
Im Grunde würde das gehen wahrscheinlich. Letztendlich hätten die Deutschen in der gleichen Situation ja auch wahrscheinlich ähnliche Motivationen. Also wenn einer von ihnen entführt wird, würden sie den zurückholen wollen, dann wären sie in der gleichen Situation im Finale. Ich denke, das würde gehen.
Es kommt ein bisschen auf den Moment an, wann dieser Total Party Kill stattfindet, denn es ist ja, schon klar, so, dass die Deutschen halt auch zum Teil Informationen haben. Es gibt auch einen relativ umfangreichen Hintergrund von den Deutschen. Warum sind die auf Expedition? Was wissen die? Was haben die eigentlich? Einige von denen haben auch geheime Ziele, nenne ich es mal. Wenn man kurz vorm Turm ist und die Spieler sterben da bei einer Auseinandersetzung mit den älteren Wesen beispielsweise, in der Stadt, da gibt es genug Gelegenheiten für, oder mit den Schogoten unten in den Katakomben dort, dann wäre das sicherlich eine Option. Ich würde aber eher dazu raten, dann doch Leute aus der eigentlichen Expedition zu nehmen, weil das einfacher ist, auch aus Spielersicht, glaube ich, sich damit zu identifizieren, meine Meinung.
Wer kann sich schon mit einem Deutschen identifizieren?
Ja, mit einer völlig anderen Expedition halt, ja. Aber gut, okay, das ist natürlich ein ganz anderer Punkt.
Sehr geil, okay.
aber das, er fragt ja auch, ob dann das Ende der Kampagne noch funktionieren würde. Wie gesagt, es kommt auf den Zeitpunkt an. Ich würde sagen, das Ende der Kampagne funktioniert sowieso nicht. Also so wie es geschrieben ist.
Okay. Eine sehr gute Beantwortung der Frage. Weiter, Case Undefined hat noch zwei weitere Fragen. Nämlich erstens, wie sieht es mit der Musikuntermalung aus? Es gab ja einen eigenen Soundtrack von Erdenstern. Habt ihr den benutzt? Auf der anderen Seite ist natürlich schwierig für euch zu beantworten, weil ihr habt ja über Google Hangouts und Skype gespielt und so.
Na, Moment, über Roll20, da kann man Musik einbinden, das geht. Wir hatten viel Musik.
Habt ihr sie benutzt?
Nein, denn ich finde die Musikstücke von dem Berge des Wahnsinns Soundtracks sind deswegen ungeeignet, weil es keine Loops sind. Das sind komplette Stücke und die dauern so im Schnitt 2 bis 3 Minuten und dann fangen sie wieder von vorne an. Und das geht vielleicht zur Einstimmung und als Endtrack, aber mittendrin, finde ich, ist das alles Quatsch. Leider, weil es sind echt gute Stücke. Ich will die überhaupt nicht irgendwie schlecht machen. Aber ich finde, als Rollenspielmusik ist es tatsächlich ein bisschen schwierig.
Kann man wirklich nur Akzente mitsetzen.
Ne? Also das auf jeden
Intro,
Fall.
Ja, genau. Ja, das Schiff fährt aus Outro oder so, irgendwie so solche Sachen. Dafür klappt das bestimmt, ja, das denke ich auch. Ich habe es halt gar nicht gemacht, weil ich das Roll20 nicht benutzt habe. Das habe ich dann erst am Ende auch eingesetzt, nachdem der Patrick mich darauf hingewiesen hat, nicht ein bisschen rumgespielt habe. Aber an der Stelle habe ich eigentlich auch nur so, ja, so Ambient Sounds genutzt, die halt da in Roll20 verfügbar waren.
Okay, die letzte Frage von ihm geht über in die Frage eines anderen Users, nämlich Seraph, ebenfalls aus dem Cthulhu-Forum. Es gab noch ein Nachfolgeabenteuer für diese Kampagne, was ich interessant finde. Und das heißt Resolution Zero, ist in der Cthulhu in Welten 20 erschienen. Und die Frage ist, würdet ihr das noch leiten wollen? Ich kann mir ungefähr vorstellen, wie die Antwort ist.
Ja, das hatte ich aber auch eigentlich schon wieder völlig ausgeblendet, auch als ich die Kampagne geleitet habe. Als ich dann die Frage gestern gelesen habe, ja, dann habe ich dann nochmal die gesucht, wo es ist, und habe die Cthulhu 20 rausgesucht und mir das nochmal angesehen. Das ist eigentlich kein Abenteuer, sondern es ist im Grunde eine Beschreibung von der Antarktisstation in der Gegenwart. Mit diesem ganzen Hintergrund von der Kampagne auch. Und da wird auch Bezug genommen auf die Deutschen, was die dann getrieben haben und so. Und es wird halt angenommen, dass eine internationale Gemeinschaft nach dem Zweiten Weltkrieg dann sagt, hier, wir müssen gucken, dass das hier alles unter dem Mantel des Schweigens bleibt und dass das aber auch irgendwie alles weiter erforscht wird und instand gehalten wird. Ich habe es nicht komplett gelesen. Ob ich das leiten wollen würde? Nein. Ganz einfach auch, weil ich leite kein Gegenwart-Settings eigentlich. Das ist aber eine Geschmackssache. Und es setzt halt voraus, dass die Kampagne auch so endet, wie sie endet. Zumindest vom Überfliegen. Ich habe das ganze Szenario jetzt nicht komplett gelesen, nur mal überflogen. Aber es setzt halt im Grunde voraus, dass die Kampagne so endet, wie es vorgesehen ist. Ich halte das für sehr schwierig. Auch wenn man die Spielberichte im Cthulhu-Forum zu den Bergen des Wahnsinns liest übrigens, die auch sehr empfehlenswert sind, da endet keine Kampagne, so wie es hier drin steht.
Ja gut, aber ist, glaube ich, die Natur der Sache. Ne? Also bei einem normalen Abenteuer weiß man ja schon kaum, wie es endet. Und bei einer Kampagne hat man so viel Aufbauarbeit geleistet, dass es so viele Möglichkeiten und Varianten gibt, dass man gar nicht genau weiß, was da noch passieren kann. Aber kann ich gut verstehen, wäre wahrscheinlich auch eher etwas, was ich weglassen würde. Aber interessant als Cthulhu Now Spin-Off, wenn man das machen möchte.
Ist sicherlich eine witzige Idee, klar, keine Frage.
Genau. Die andere Frage, die Seraph noch hatte, die haben wir ja mittlerweile beantwortet. Also welche Dinge noch überhaupt spannungsmäßig nach dem Finale kommen könnten und ob man das die Rückfahrt ausspielt oder nicht, das haben wir ja vorher ausreichend beantwortet. Dann gab es noch eine andere Anmerkung aus dem Nerdpol-Forum von Dark Flow, der auch im Cthulhu-Forum unterwegs ist. Und er hat einige Fragen gestellt, die wir beantwortet haben in den entsprechenden Podcasts. Also welche Sachen man rauslassen kann, auch im ersten Teil der Kampagne, welche Sachen sich da lohnen und wie man die NSC-Flut bewältigt und sowas. Das war in den Vorbereitungsfolgen noch drin.
Ganz kurz, also im ersten Band rauslassen kann man das Wrack auf der See, Melbourne kann man kürzen, den Tod des Captains kann man meiner Meinung nach streichen, Patricks Meinung nach nicht.
Nicht streichen, der ist gut.
Ja, genau. Das Treffen mit der Lexington kann man Patricks Meinung nach streichen, meiner Meinung nach ist es wichtig. So. Das ist Zusammenfassung von der ersten Folge. Jetzt bereut es, dass ich sie gehört habe.
So, wozu wir dann gleich kommen werden, zum endgültigen Fazit der Kampagne. Ne? Lohnt es sich, die Kampagne überhaupt vorzunehmen als Spielleiter? Und er überlegt eben auch die Bestie, sich dann anstatt lieber vorzunehmen.
Die Bestie kenne ich nicht. Ja. Von dem, was ich da so gehört habe, wäre das nicht unbedingt so meins. Muss ich mir mal anschauen. Im Moment leite ich Eternal Lies, da bin ich sehr froh.
Die Bestie kommt natürlich relativ klassisch daher. Ne? Also Berge des Wahnsinns ist dann schon auch in der Cthulhu-Kampagnenvielfalt, die es so gibt, ist schon was anderes. Wenn ich mich an Nyarlathotep's Schatten erinnere, Nyarlathotep's Schatten oder auch der Owen Express, der besteht aus Sammle Dinge, die auf der Welt verstreut sind. So. Und dann hat man, was ich, 5 Gegenstände oder so und die sind in 5 Orten zu finden. Und dann sammelt man die ein. So, dann sind jedes dieser Dinge sind 5 kleine Abenteuer. Und dann gibt es noch so ein großes Abenteuer insgesamt. Berge des Wahnsinns, muss man ja wirklich sagen, Anfang bis Ende ist es ein Riesenkoloss an Abenteuer.
Das ist konsistent in sich. Also das, was du jetzt beschreibst, ich weiß, genau. Ist die Bestie auch so aufgebaut?
Bin nicht sicher, ich habe sie nicht gelesen. Aber ich, da sie auch relativ alt ist, gehe ich davon aus.
Ja, die Bestie ist auf jeden Fall, so wie ich es verstanden habe, auch eher so ein Monster of the Week-Ding, so, was ja auch auf die Beschreibung passt. Man geht zu Ort A, da taucht Monster B auf, man holt sich Gegenstand 1. Und danach geht man zu Ort C, dort taucht Monster D auf, man holt sich Gegenstand 2. Ich glaube, die Bestie ist auch ähnlich aufgebaut. Das kann super witzig sein. Das stelle ich mir auch witzig vor irgendwie. Also ein bisschen cheesy, aber bei den Bergen des Wahnsinns hast du halt wirklich so ein Thema, ein Gegner, eine Art von Mythoswesen und ein Ziel, das die ganze Zeit verfolgt wird. Und das ist halt in sich konsistent.
Also vielleicht gerade, weil es eben in diesem ganzen Cthulhu-Wust so raussticht, könnte man es deswegen auch spielen. Also ich bereue es tatsächlich nicht. Ich glaube, im Gegensatz zu dir, Frank, oder?
Ja.
Du wünschst es dir, du hättest andere Sachen gespielt.
Also
ich bin tatsächlich froh, aber ich würde es jetzt auch nicht nochmal machen wollen. Jetzt ist gut. Deswegen möchte ich auch kein Anschlussabenteuer spielen. Ich will, glaube ich, generell die nächsten Jahre nicht im Kalten spielen und nicht auf Schiffen.
Ich bin da ganz, ganz zwiespältig bei dem Fazit hier von der Kampagne. Also auf der einen Seite habe ich es gehasst, das vorzubereiten. Es ist echt kein Spaß. Ich finde als Werkzeug, das hat man wahrscheinlich auch in den anderen Folgen gehört, ja, ich hatte keinen Spaß, das vorzubereiten, weil diese Fließtexte mir auf den Sack gingen, die Aufbereitung, diese ganzen Voraussetzungen, die immer wieder gegeben wurden und Dinge, die passieren müssen, ja, und Dinge, die Spieler tun müssen oder mit denen die einfach, das ging mir alles auf den Keks. Da musste ich so viel anpassen, habe so viel modifiziert, dass es mir selber gefiel, sodass ich es auch selber spielen wollen würde, das hat mich echt genervt. Der Grund, warum ich es immer weitergemacht habe und nicht aufgehört habe, waren halt die Spieler, weil die Gruppe, die hat echt Spaß gemacht. Die Leute hatten Spaß dabei, die sind auch richtig gut da eingestiegen und es war auch richtig spaßig, als Spielleiter zu sehen, wie die halt mit diesen ganzen Abenteuer halt irgendwie klarkommen und darauf reagieren. Das war halt der große Spaß.
Es ist halt, glaube ich, auch eine Kampagnenerfahrung, die man halt sonst als Cthulhu-Spielleiter nicht unbedingt hat.
Ja.
Das ist vielleicht in anderen Bereichen, DSA, Fantasy, irgendwas, ist das wahrscheinlich anders. Da ist es ja eher gängig, dass man lange, lange Geschichten spielt, aber das ist bei uns ähnlich gewesen, dass ich eben auch gesehen habe, wie die Spieler sich mit ihren Charakteren schön identifizieren und ich dann irgendwann mal auch beinahe schon die Charakternamen benutzt habe, wenn ich einen der Spieler angesprochen habe und so.
Ich bewundere, dass ihr das wirklich durchgezogen habt, weil das eben auch eine lange Zeit war. Ihr habt beide ungefähr ein Jahr oder ein bisschen länger sogar dran gespielt.
2,5.
Ne? Bei mir war es genau ein Jahr, präzise, auf den Tag genau.
Und das ist einfach eine unglaublich lange Zeit, wenn man eben sich Sachen anguckt, dass normalerweise Kampagnen so 2-3 Monate dauern und dann werden die abgebrochen meistens. Da gibt es wohl ein paar Daten von der D&D-Umfrage, die es mal gab. Und ich glaube einfach, das ist echt ein Monstrum. Und diesen zwiespältigen Eindruck kann ich nachvollziehen. Ich kenne das Ding nur theoretisch. Und die hinteren Teile kenne ich umso theoretischer, weil ich die dann auch nicht komplett gelesen habe. Hier ist man als Spieler wirklich der Dienstleister und stellt das für seine Gruppe dar. Und das ist wie ich ja hörte, nicht sehr einfach, das zu machen. Und ich glaube, ich wäre unglaublich dankbar für diesen Podcast, um zu wissen, auf was überhaupt auf mich zukommt.
Ja, das ist auch, das ist, glaube ich, auch so der Grund, warum ich das mache. Ich will andere Leute davor warnen. So wie Daya, ja, sagt, Leute, geht nicht in die Antarktis, dort gibt es nichts Gutes für den Menschen, sage ich, Leute, leitet diese Kampagne nicht, spielt was anderes. Denn auch jetzt im Nachgang betrachtet, ja, ich sag zwar, ja, ich hatte Spaß mit den Spielern, aber ich bin mir ziemlich sicher, hätte ich eine andere Kampagne gespielt, hätte ich auch viel Spaß mit den Spielern gehabt, aber weniger Frust.
Ja, dann danke ich für die Aufarbeitung der Berge des Wahnsinns nochmal als Podcast. Wir haben den Workshop von der Zeit her, glaube ich, ähnlich gut eingefangen. Das, wenn man es in die Playlist setzt, wird es wahrscheinlich auch ungefähr 3-3,5 Stunden dauern oder so. Die allerletzten Fragen, die irgendwie noch aufkommen, können in den Kommentaren, aber am besten im Cthulhu-Forum gestellt werden. Wir packen einen Link unter die Folge. Dann heißt es erstmal bis zum nächsten Mal bei System Matters und wenn Frank irgendwann mal die Bestie leitet und Patrick auch, dann werden wir uns da auch nochmal wieder hören. Ja, nochmal vielen Dank für die Beiträge. Ich hoffe, dass wir allen Spielleitern, die Lust haben, die Berge des Wahnsinns zu leiten, auf ein paar Ideen gebracht haben, wie man mit der Riesenkampagne umgeht und wie man mit dieser Fülle an Material auch umgeht.
Genau, wenn ihr euch doch dazu entscheidet, das zu leiten, dann hoffe ich, dass wir euch ein bisschen helfen konnten, das vernünftig für eure Gruppe vorzubereiten.
Ja, geht das Ganze entspannt an und nicht den Kopf hängen lassen. Irgendwann ist es vorbei.
Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.
Das Intro zu dieser Episode stammt von Zero Project und trägt den passenden Namen Intro. Und das Ganze ist aus dem Album Ambient Symphony. Mehr von diesem Künstler findet man, wenn man dem Link unter unserem Podcast folgt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.